Unsere dreijährige Enkelin, die hat so jetzt auf diese Weihnachten hin das erste Mal so richtig verstanden, dass man an den Weihnachten ja eine Geburt von Jesus feiert und dass das natürlich auch mit dem Geburtstag irgendwie einen Zusammenhang hat. Und dann hat sie die Woche ihres Mami gefragt, du Mami, wenn Jesus jetzt Geburtstag hat, kommt er denn zu uns oder gehen wir zu ihm? Und wir haben natürlich geschmunzelt und gleichzeitig müssen sagen, wow, das ist ja eigentlich genau der Punkt. Gell? Wenn Gott in Jesus Mensch wird, dann kommt er zu uns. Aber wenn die Hirten auf dem Feld geblieben wären, wenn die Sterndeuter daheim geblieben wären, dann wäre gleich nichts geworden aus dem raus. Wenn Jesus Geburtstag hat, gehen wir dann zu ihm oder kommt er zu uns? Wir werden in der Geschichte heute, Matthäus 2, noch darauf zu sprechen kommen. Und ich glaube ganz, ganz grundsätzlich, wenn jetzt die Weihnachtszeit anfängt, dann müssen wir uns ganz neu fragen, wie können wir Menschen in unserem Umfeld, dort wo du wohnst, in deiner Schule, deinem Arbeitsplatz, wie können wir mit ganz wenigen Worten erklären, um was an Weihnachten wirklich geht? Was ist der entscheidende Punkt? Ich denke, in einer Gesellschaft, die zunehmend säkularisiert wird, wo zunehmend Menschen kaum eine Ahnung haben, um was an Weihnachten überhaupt geht, und dass ja, Rentier eigentlich nicht direkt etwas mit Weihnachten zu tun haben und so, diesen Menschen müssen wir mit wenigen Worten erklären, um was das wirklich geht. Und ich denke, Weihnachten, das lässt sich am ehesten dort zusammenfassen, wo man sagt, Gott wird Mensch. Gott ist so sehr an Menschen interessiert, dass er nicht nur zuschaut, sondern dass er selber Mensch wird. Und ich denke, dort, wo Menschen verstehen, auch Menschen, die vielleicht ringen mit ihrem Selbstwert, auch da werden wir heute noch darauf zurückkommen, wo sie verstehen, dass da einer ist, der sich so interessiert, dass er Mensch wird, dann hat die Botschaft eine Kraft. Haben schon ganz einen Haufen Menschen, will Gott sein. Auch da können wir heute noch drauf sprechen. Aber es hat erst einmal ein Gott, will ein Mensch sein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ganz, ganz wenige Worte. Und ich glaube, es ist gut, wenn man irgendwo am Kirchenkaffee oder statt nur einen Kaffee trinken, mal sich überlegt, wie kann ich ganz konkret, nicht irgendeine Bösheit, sondern an einer ganz konkreten Person, die ich kenne, Weihnachten so erklären, dass die Person sagt, ich verstehe, um was das geht. Und es interessiert mich. Aber das ist Weihnachten. Und jetzt zu der Predigt, die ich vorbereitet habe. Ich habe einen anderen Titel gegeben, aber ich habe es dem Hans extra nicht gesagt. Weil es geht nämlich tatsächlich schon um den Herodes. Aber sonst verursacht man manchmal Chaos. Also. Es war definitiv eine Sensation, die der israelische Archäologe Ehud Netzer am 8. Mai 2007 verkündet hat, dass er und sein Team nach 35-jähriger Suche ein Grab vom Herodes vom Grossen gefunden haben. Das Grab war 2000 Jahre verschollen. Man hat einfach nicht gewusst, wo es ist. Und dann, nach 35 Jahren, haben sie es gefunden. Und spannend ist, es ist quasi ständig unmittelbar quasi vor ihrer Nase gewesen. Sie haben es einfach nicht gefunden. Und dann der Durchbruch. Der Herodes ist ja anders als andere Herrscher aus seiner Zeit nicht komplett vergessen gegangen. Und das hat natürlich unter anderem auch damit zu tun, dass der Herodes der Grosse, nicht irgendein von den vielen anderen Herodes, sondern der Herodes der Grosse, in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Und heute lernen wir darum zuerst etwas über den Herodes der Grosse. Und dann wirst du zumal sehen, nachdem wir das miteinander angeschaut haben, dann kommt die Geschichte in Matthäus 2 in ein ganz anderes Licht und vielleicht auch eine ganz neue Bedeutung für dich über. Wenn du die Bibel dabei hast, schlägst du am besten Matthäus Kapitel 2 auf. Vielleicht hast du das Handy dabei und klappst das schon mal auf. Dann hast du den Text vor dir. Wir können nämlich nicht den ganzen Text, die ganzen 23 Verse miteinander anschauen. Zum Herodes. Schon der Vater vom Herodes ist richtig schlau gsi und taktisch klug im Umgang mit den Römern, wo ja in selber Zeit im Nahen Osten immer stärker geworden sind. Er hat gewusst, wie man irgendwie mit denen umgehen muss. Und das Wissen und das Handling rund um die Römer herum, das hat er offensichtlich seinen Söhnen mitgegeben. Und der Herodes im Speziellen, der hat das grandios verstanden. Sich bei den Römern immer wieder zum rechten Zeitpunkt auf die richtige Seite der Macht zu schlagen. Also, wenn er das geschafft hat, das ist wirklich faszinierend. Er hat das immer wieder geschafft. Und wo es dann 40 vor Christus für ihn und für seinen Clan so richtig brenzlig geworden ist, da hat er auch den Zeitpunkt verwünscht, wo er geflüchtet ist. Er war damals 33, er war bereits schon König von Galiläa, aber dann hat er gewusst, jetzt muss ich flüchten, und er ist nach Rom geflüchtet. Und in Rom ist er als intelligenter Bittsteller dort gestanden und er hat das so schlau gemacht, dass der römische Senat ihm einen Titel verleihen hat. Und der Titel heisst «Verbündeter König und Freund des römischen Volkes». Das ist der Titel, der ihm der Senat verleiht hat. Verbündeter König und Freund des römischen Volkes. Und mit dem Titel ausgestattet und mit dem ganzen politischen Rückendeckung von Rom ist er in sein Land zurückgekehrt. Sein Problem war, er hatte den Titel gehabt, aber er hatte kein Land gehabt. Zu selber Zeit haben sich nämlich einen ganzen Haufen in dem Land, also in Israel, versucht, die Macht unter die Nägel zu krallen. Und auf den Herodes hat schon gar niemand gewartet. Die wirklichen, die am Moment am beliebtesten gewesen sind, oder mindestens am meisten respektiert gewesen sind, das sind die Hasmonäer gewesen. Da musst du mal rasch merken, den Begriff. Ja. Das sind die Hasmonäer gewesen. Die Hasmonäer sind eine jüdische Familie gewesen und sie haben während der letzten Jahrzehnte immer den Herrscher gestellt in Israel. Und meistens ist der Herrscher gleichzeitig auch noch ein hoher Priester gewesen. Da ist richtig viel Macht zueinander angekommen. Und wie gesagt, die Leute haben sie geliebt oder mindestens respektiert. Und da macht jetzt ein Problem, eins von seinen vielen Problemen, deutlich vom Herodes. Also aus religiöser Perspektive ist der Herodes zwar definitiv ein Jude gewesen, aber er ist eben nur ein halb arabisch-idumäischer Jude gsi. Und das will heissen, seine Mutter war eine Araberin, eine Nabatäerin. Und sein Vater war ein Idumäer. Und als Idumäer ist er höchstwahrscheinlich, man ist nicht hundertprozentig sicher, aber man ist fast sicher, ist er wahrscheinlich ein Edomiter gsi, also einer von denen, wo eigentlich von Esau abstammt. Und die Edomiter sind einige Jahrzehnte vorher von den Hasmonäern zwangsjudaisiert worden. Und so sind sie zwar Juden gewesen, aber für einen Mann wie der Herodes ist natürlich überhaupt nicht in Frage gekommen, dass so einer könnte hohe Priester werden. Und wer sich als richtiger Jude verstanden hat, oder? Der hat auch gewusst, dass die Idumäer trotz allem eben irgendwie Ausländer sind. Gell, das sind so richtige Schweizer gewesen. Das sind Ausländer. Das sind Ausländer. Und so einer wird ganz sicher nicht König. Nicht da bei uns. Nicht in Amriswil. Der Herodes hat also ganz vieles können werden. Aber er hätte nicht können Hasmonäer werden. Oder vielleicht eben doch. Lang bevor die europäischen Könige das gemacht haben, gell, hat Herodes verstanden, wie man mit geschickter Heirat Sachen kann möglich machen. Und Herodes ist zwar schon mit Doris verheiratet gewesen, so hat tatsächlich seine erste Frau geheissen. Aber das ist natürlich für einen Mann wie ihn überhaupt kein Problem gewesen, auch noch weitere Frauen zu haben. Schlussendlich hat er 10 Frauen gehabt. Und das Glück hat zu wollen, dass ausgerechnet schon dann nämlich Mariamne, und das war ein Enkelin von einem ehemaligen hasmonäischen Herrscher, dass die gerade 16 geworden ist. hat er gesagt, die reisse ich mir unter den Nagel und hat sie kurzerhand geheiratet. Und wenn man die Geschichte ein bisschen weiter studiert, dann merkt man, er hat sie, glaube ich, sogar wirklich geliebt. Es war nicht nur ein Machtkalkül gewesen, er hat sie, glaube ich, wirklich auch geliebt. Und so hat Herodes schlussendlich 3 Jahre gebraucht, bis er nach vielen Schlachten und Kämpfen nebst seiner Krone dann auch noch ein Land gehabt. Und das Land war ziemlich genauso gross gewesen, wie das frühere Hasmonäerreich. An dem wär's also nicht gelegen. Und vorsichtshalber hat er alle führenden Hasmonäer auch schon mal umbringen und ermorden lassen. Auch das ist eigentlich so speziell nicht gewesen. Das hat dort mal einfach zum Herrschen gehört. Kreuzigungen, Folterungen, Hinrichtungen, das hat einfach zum Programm dazugehört. Das ist so speziell auch wieder nicht gewesen. Jetzt hat der Herodes Macht. Aber sein zweites Problem ist noch nicht gelöst. Sein Volk liebt ihn nicht. Es ist absolut bezeichnend, dass in der kompletten jüdischen Geschichtsschreibung von dortmal und den Novit über den Zeitpunkt aus nicht eine einzige Stelle gibt in den ganzen jüdischen Schriften, wo der Herodes auch nur ein einziges Mal halbwegs ein bisschen positiv erwähnt wäre. Nein, gibt es absolut nicht. Und das macht der Herodes. Er stürzt sich in riesige Bauprojekte. Er baut zum Beispiel Sebastia aus, das ist eine ehemalige Samaria, hat er total prunkvoll wieder aufgebaut. Er hat am Meer unten einen riesigen Hafen gebaut, mit einer entsprechenden Stadt dazu, Caesarea Maritima, einer der bedeutendsten Häfen der damaligen Zeit. Und selbst wenn du heute gehst, gehst du die Ruinen anschauen. Falls du mal auf Israel gehst, dann musst du unbedingt gehen anschauen. Selbst die Ruinen sind noch beeindruckend. Dann hat er nahe beim Toten Meer aus, auf so einem markanten Felsen, dass der Palast, die Palastburg Masada gebaut. Und dann hat er einige wirklich bedeutende Wasserleitungen gebaut, aber vor allem hat er den Tempel von Jerusalem zu einer gewaltigen Tempelanlage ausgebaut. Das war die gewaltigste Tempelanlage der damaligen Zeit. Und er hat nichts gescheut. Und auch heute siehst du von ihm nur noch die Ruinen, aber wenn die Tourbuch ist, wo man die Westmauer, also die Klagemauer kann anschauen kann, dann kommst du dort unter anderem bei einem der grössten Steine vorbei, wo man überhaupt noch sehen kann. Ein Stein, wo der Herodes mit einem Haufen anderen Steinen außerhalb der Stadt behauen lassen hat. Und wo er nachher in die Stadt die transportieren lassen hat. Und der Stein ist fast 14 Meter lang, 2 auf 3 Meter gut, in den Dimensionen etwa 500 Tonnen schwer, gell? Und das in einer Zeit, wo Planierrauben und Hydraulikpressen und Pneukran noch extrem selten gewesen sind, gell? Und jetzt müssen die Juden ihn doch lieben. Aber weit gefehlt, gell? Der Hass, der lässt nicht nach. Und so sehr sich der Herodes auch bemüht, als richtiger, rechtschaffener Jude zu erscheinen, man hat ihm seine Loyalität zu Rom nie vergessen. Sein komplettes Leben lang. Und da hat es auch nichts geholfen, dass er sich immer wieder sehr für die Juden eingesetzt hat. Der Herodes hat nämlich durchaus auch eine liebevolle Seite gehabt. Einmal hat er sogar seine eigenen Kronjuwelen verkauft, damit man in einer Hungersnotzeit Getreide kaufen für arme Leute. Und immer wieder war er bereit, in wirtschaftlichen schwierigen Phasen Steuern zurückzunehmen, damit das Volk nicht zu viel leiden muss. Aber es war alles umsonst. Das Volk hat den Mann verabscheut und niemand weiss, ob ihn das jetzt mehr verletzt oder mehr verärgert oder beides miteinander hat. Man weiss es nicht. Jedenfalls war Herodes ständig hin und her gerissen zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Liebe und Gewalt, zwischen Minderwertigkeitskomplex und Allmachtsfantasien. Kein Wunder, dass er auf Salto immer paranoider geworden ist. Überall hat er irgendeine Verschwörung gewittert. Und wenn er den Eindruck hatte, dass da irgendetwas im Busch ist, dann hat er mit brutalster und massivster Gewalt zugeschlagen. Seine Lieblingsfrau, eben die Mariamne, die wir vorhin davon geredet haben, seine Lieblingsfrau hat er hinrichten lassen. Da war die gerade einmal 25 Jahre alt gewesen. Und wenn die Legende stimmt, dann hat er sie anschließend in Honig konservieren lassen und hat sie noch jahrelang betrauert. Das ist der Herodes. Und die beiden Söhne von der Mariamne, wo ja Hasm noch Näherin war, gell? Die beiden Söhne, der Alexander und der Aristobul, die hat er ausbilden lassen. Denen hat er nach allen Kunst, nach allen Mitteln der Kunst von damals geholfen, dass sie das Profil überkommen, um ihnen mal als König zu beerben, dass sie auch das richtige Profil haben. Und sie hat wirklich das Beste in sie investiert. Aber drei Jahre vor seinem Tod hat er auch irgendwie das Gefühl gehabt, es stimmt nicht, und er hat seinen Söhnen den Prozess machen lassen und hat die Aristobul und Alexander hinrichten lassen, drei Jahre vor seinem eigenen Tod. Und jetzt hat der Herodes ein weiteres Problem gehabt, nämlich, wer wird sein Nachfolger werden? Wer wird nach ihm mal der König der Juden sein? Und er hat mehrere Testamente schreiben lassen, aber eine wirkliche Lösung hat er nicht gefunden. Und zmitzt in diese Situation hinein, gell? Zmitzt in diese Situation hinein kommt die Geschichte, die in Matthäus 2 aufgeschrieben ist. Und wir können jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber jetzt lässt uns Claudia aus Matthäus 2, Vers 1 bis 5, die Verse. Danke vielmals.
Jesus wurde zur Zeit des Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt.
Wo ist der neugeborene König der Juden? Der Herodes hat gerade versucht, unter letzter Aufbietung von seinen Kräften seine Nachfolge irgendwie zu regeln. Und jetzt wird er gefragt, wo ist der neugeborene König der Juden? Was? Ist meine Nachfolge irgendwie doch schon geregelt? Er hat einen Schock. Das war ein veritabler Schock. Er ist erstarrt. Und mit ihm sein ganzes Umfeld. Und mit ihm die ganze Stadt. Und nachdem man ich erzählt, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, warum. Wie hätte jemand so eine dermassen deplatzierte Frage stellen können? Das ist schlimmer, als wenn du an einem schwer Verwundeten mit vollem Gewicht die Hand in seine Wunde nie drückst und fragst, tut es denn weh da? Gell? Und was die Sterndeuter nicht können wissen, also wenn man den Herodes an einem Wundenpunkt berührt, dass es dann keine Grausamkeit mehr gibt, die undenkbar ist. Das haben die nicht gewusst. Und jetzt ein paar Fragen. Warum haben die Sterndeuter überhaupt müssen kommen? Wäre es nicht besser gewesen, sie wären daheim geblieben. Wäre es nicht besser gewesen, am Herodes wäre der Schock erstarrt geblieben. Hat Gott nicht gewusst, dass ein verunsicherter Herodes in der Lage ist, alles, aber alles zu unternehmen? Hätte das Massaker von Bethlehem nicht können auf ganz einfache Art verhindert werden? Wäre die Bibel nicht auch ohne Matthäus 2 ein ganz nettes und schönes und inspirierendes Buch geworden? Warum die verhängnisvolle Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Und ich habe mir ausführlich Gedanken gemacht über die Frage und tatsächlich habe ich mir noch nie, nur ansatzweise, so viele Gedanken gemacht über das Kapitel 2 vom Matthäus-Evangelium. Und folgende Überlegungen sind bei mir aufgepoppt. Und einige von deinen Fragen sind erst ins Gesichtsfeld gekommen, nachdem ich mich mal ein bisschen mit dem Lebensbild vom Herodes beschäftigt habe, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern mal richtig gründlich. Und um diese Gedanken geht es. Hat Gott den Kindermord von Bethlehem wollen? Oder sogar planet? Ich glaube, die Frage können wir mit Nein beantworten. Ist der Besuch der Sterndeuter aus dem Osten eine alttestamentliche, also eine Erfüllung von einer alttestamentlichen Prophetie? Nein. Wenn du heute Nachmittag vielleicht einmal die Zeit hast, das ganze Kapitel 2 durchzulesen, dann wirst du 4 Stellen finden, wo steht, dass du das oder selbst eine alttestamentliche Prophezeiung erfüllt worden ist. 4-mal das Zitat in einem einzigen Buch, aber bei den Sterndeutern steht das exakt eben gerade nicht. Geht es in Matthäus 2 um die Sterndeuter? Es geht vielleicht auch um die Sterndeuter. Es macht auf jeden Fall den Fall, den Anschein, dass ihnen das Erlebnis bleibenden Eindruck verschafft hat, was ihnen wahrscheinlich geblieben ist und sie noch ihren Kindern und Enkeln erzählt haben. Kennt Gott den Herodes? Ja oder nein? Was kennt Gott den Herodes? Weiss er, was für tiefe Bedürfnisse in ihm schlummern, die sich zum Beispiel ausdrücken, in dem, dass er so ruhelos am Bauen ist? Weiss Gott, wie schmerzlich es für den Herodes ist, dass er zwar die Macht über das Volk hat, aber die Liebe von dem Volk mit nichts kann gewinnen? Weiss Gott um die unkontrollierten Ängste in dem Herodes inne, die unkontrollierten Ängste, die dazu führen, dass er immer wieder mal alles kurz und klein macht, was ihm irgendwie bedrohlich vorkommt. Selbst seine Frauen, 2 von seinen Frauen hat er hinrichten lassen, 3 von seinen Kindern. Ich bin mir sicher, Gott kennt den Herodes besser, als er sich selber kennt. Und dann schließt sich natürlich der alles entscheidende Gedanke an. Könnte die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden, vielleicht weniger eine Frage sein, als vielmehr eine Einladung. Eine Einladung an Herodes, alles loszulassen, was er bis jetzt das Gefühl gehabt hat, das könne er beherrschen. Könnte Gott am Herodes möglicherweise gerade mitteilen, hey, ich habe deine Frage, wer der nächste König wird sein, eins für alle Mal geklärt. Könnte sein, dass Gott dem verbitterten alten Mann möchte sagen, ich habe dich im Fall nicht abgeschrieben. Ich plange nicht auf deinen Tod. Ich hasse dich nicht. Und könnte sein, dass die Frage der Sterndeuter in Wirklichkeit eine Einladung an Herodes ist, mit deinen Sterndeutern hinzugehen, mit deinen Sterndeutern abzuknündeln, mit deinen Sterndeutern anzubeten. Könnte sein. Und weißt du, auf all diese Fragen gibt der Text keine Antwort. Aber je länger dass ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich den Eindruck gehabt, in diesem Kapitel geht es Gott vor allem um den Herodes. In dieser Episode mit den Sterndeutern geht es Gott vor allem um den Herodes. Er möchte ihn dort abholen, wo er ist. Und das ist etwas, was Gott immer wieder liebt. Gott liebt es, Menschen dort abzuholen, wo sie sind und nicht dort, wo sie sein sollten. Und dann wissen wir es. Die Geschichte nimmt einen anderen Verlauf. Der Herodes schafft es nicht, aus seinen angelernten Denkstrukturen auszubrechen. Er schafft das nicht. Er heuchelt den Sterndeuter etwas vor, von wegen, ich würde auch hingehen und den König anbeten. Und ja, heucheln, da hat er vor allem im Umgang mit den Römern gelernt, bis zur Perfektion. Aber Gott lässt sich nicht vorheucheln. Er sagt, die Sterndeuter gehen nicht mehr zurück zum Herodes. Und sie gehen nicht mehr zurück. Der Herodes ist natürlich aber selbstverständlich nicht auf der Grindkeit, gell? Und seine Paranoia, die sich daraus entwickelt, oder? Die löscht auch den letzten Funken von Menschlichkeit in ihm aus und er tut, was er am allerbesten kann, nämlich rücksichtslos alles aus dem Weg räumen, was ihn irgendwie stört oder was ihm könnte gefährlich werden. Und das mal ist nicht einmal besonders schwierig, es sind nur ein paar Kinder, ein paar Säuglinge, die können sich sowieso nicht wehren. Ein grausiges Kalkül. Und Gott ist nicht überrascht. Gott tritt da mit dem Josef, mit der Maria und sie sind weg Richtung Ägypten, bevor der Gnadelose überhaupt in ihren Bethlehem eintrifft. Und wenig später kommen sie zurück aus Ägypten, da ist der Herodes bereits tot. Ich glaube, das ist ein passender Titel zum Kapitel 2 aus dem Matthäus-Evangelium gibt. Und ich glaube, der passende Titel über dem Kapitel wäre «Die Geschichte einer verpassten Chance». Die Geschichte einer verpassten Chance. Ein trauriges Kapitel. Letztlich ist das Kapitel aber auch eine Einladung an dich und mich. Egal, wie gut es dir im Moment läuft, vielleicht auch von außen gesehen her läuft, egal, wie schwer du irgendetwas verbockt hast, egal, ob dich Minderwertigkeitsgefühl oder Allmachtsfantasien jagen, egal, ob dich Menschen verstehen oder abgeschrieben haben oder gar hassen, egal, ob du keine Ahnung hast, wie es nach dem heutigen Tag überhaupt weitergehen soll, da ist die Einladung zu dem König gekommen. Da ist die Einladung vor dem König, seine Knie zu beugen, vielleicht auch bevor du im Letzten verstanden hast, wer der König wirklich ist. Und da ist da die Einladung, das Eigene loszulassen und dem König von Bethlehem dein Leben überzulassen. Da ist die Einladung. Und da ist die andere Botschaft aus Matthäus 2. Weißt du, niemand, auch du und ich nicht, niemand kann sich so ins Abseits manövrieren, dass Gott ihn nicht dort noch mit einer persönlichen Einladung, die seiner Art entspricht, könnte abholen und einholen. Niemand kann sich so ins Abseits manövrieren. Niemand. Wo die Sensation vom Grabfund vom Herodes um die Welt gegangen ist, da haben ein Haufen Medien geschrieben darüber. Ich habe das in der Vorbereitung, bin ich es nochmal durchgegangen und es war fast unisono das Gleiche gewesen. Meistens ist nur der Titel gestanden, gell? Grab des Herodes gefunden und als erstes steht darunter nicht einmal, wo sie es gefunden haben, sondern einfach, Herodes ist einer der grausamsten Herrscher der Antike gewesen. Der Herodes ist einer der gewaltigsten Baumeister der Antike gewesen. Das ist einfach mal dort gestanden. Über den Herodes, so hat man ihn beschrieben. Was wir nach Matthäus Kapitel 2 wissen, ist, dass die Geschichte vom Herodes auch ganz anders hätte ausgehen können. Aber das liegt eben nicht mehr in unseren Händen. Was in unseren Händen liegt, was in deinen Händen liegt, was in meinen Händen liegt, das ist, wie wir auf die Einladung von Gott reagieren. Was in deinen und in meinen Händen liegt, ist, wie unsere Geschichte ausgeht. Deine und meine Geschichte. Und so gut wie am Herodes seine Geschichte, hat auch deine und meine Geschichte das Potenzial, richtig gut auszugehen. Die Frage ist, wie man es haltet mit dieser Einladung. Mit dieser Einladung anzukommen. Abzuknüdeln, anzubeten und sagen, Jesus, du bist König. Wir beten miteinander. Jesus, du bist König. Du bist nicht nur der neugeborene König der Juden. Du bist der König über allem. Und heute ist die Einladung da, zu dir zu kommen. Heute ist die Einladung da, vor dir abzuknüdeln. Heute ist die Einladung da, zum Arzt zu beten. Heute geht die Einladung vielleicht zum x-ten Mal an dich und du entscheidest ganz neu und wieder, die Einladung anzunehmen. Vielleicht kommt die Einladung heute zum ersten Mal an dich hin. Und du entscheidest dich, das erste Mal mitzugehen. Das erste Mal abzuknüllen. Das erste Mal anzubetten. Danke, Jesus, dass du uns siehst. Danke, dass du uns als ganze Gemeinde siehst, aber dass du uns auch als einzelne Menschen siehst. Und heute wollen wir einfach sagen, Jesus, da sind wir. Und nimm du uns. Und form du uns. Und brauch du uns. Amen. Bitte die Posaunen zum Führen kommen, sind so gut. Wir werden in den zweiten Teil der Anbetung eintauchen. Weißt? Und ich weiss ja nicht, was in deinem Leben alles abgelaufen ist. Gell? Vielleicht hast du auch die falsche Identität, die falsche Staatszugehörigkeit gehabt. Vielleicht bist du einer von denen, wo man nie gesehen hat. Vielleicht bist du einer von denen, der bereit war, alles zu geben und der nie eine Anerkennung zurückbekommen hat. Vielleicht bist du einer von denen, der versucht hat, sich zu investieren und der letztlich doch noch gehasst worden ist. Vielleicht bist du einer von denen, der irgendwo festsitzt zwischen Minderwertigkeitskomplex und Allmachtsfantasien, zwischen der Liebe und Gewalt, zwischen der Unsicherheit und Emotionsausbrüche. Vielleicht bist du der, der das Gefühl hat, an mich kommt definitiv keine Einladung von Gott. Vielleicht bist du jemand von diesen Personen, der das Gefühl hat, ich bin so weit von allem weg. Ich habe mich dermaßen ins Abseits manövriert. Mich kann keine Einladung mehr erreichen. Und dann kann ich dir heute sagen, du und ich, wir können uns gar nicht so weit ins Abseits manövrieren, dass uns nicht nur eine Einladung von Gott könnte erreichen. Und warum weiss ich das? Weil Gott selbst beim Herodes keine Ausnahme gemacht hat. Und die Zeit der Anbetung, die wir jetzt haben, das ist vielleicht die Einladung an dich ganz persönlich, zu sagen, wenn das so ist, dann gehe ich jetzt innerlich in meinem Herz mit diesen Weisen mit. Ich werde innerlich in meinem Herz, während wir die Anbetungszeit haben, abknündeln. Und ich werde innerlich ganz neu sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich ehre dich. Jesus, meine Anbetung gehört dir ganz allein.